jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Es heißt ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Bezogen auf die Ampelkoalition müsste man es etwas umformulieren. Streiten sich drei, freuen sich die anderen. Und das sogar in seltenen Konstellationen. Etwa wenn Markus Söder und Sarah Wagenknecht einhellig feststellen, die FDP habe jetzt die Scheidungspapiere eingereicht, die Koalition sei am Ende. Gemeint ist ein 12-Punkte-Programm, das die FDP-Führung heute beschlossen hat. Wenn es ihr Ziel war, maximale Aufmerksamkeit auf FDP-Themen zu lenken, ist das zumindest gelungen. Doch wäre die FDP tatsächlich bereit, die Koalition platzen zu lassen, wenn die Partner überhaupt nicht mitziehen? Das habe ich vorhin Christian Lindner gefragt. Zunächst aber der Bericht von Frank Buchwald.
Valentina kommt aus Kiew. Seit 6 Wochen arbeitet sie in Berlin in einem Friseursalon. Und heute kommt hoher Besuch, Hubertus Heil. Der Arbeitsminister bringt viele Journalisten mit. Eigentlich geht es um den Jobturbo für Geflüchtete. Um Fragen nach dem Zustand der Koalition aber kommt Heil nicht herum.
Wenn man Sozialkosten senken will, das wollen wir, dann ist das Beste, die Menschen in Arbeit zu bringen. Darauf konzentrieren wir uns mit dem Jobturbo. Und wie gesagt, ansonsten sehe ich diese Debatte um Parteitagsbeschlüsse ein bisschen gelassener. Das gehört wahrscheinlich wohl zur Folklore.
Es geht natürlich um die FDP. Vor ihrem Parteitag am Wochenende sortieren sich die Liberalen programmatisch neu.
Wir haben heute im Land eine ganz andere wirtschaftliche Situation als noch zum Zeitpunkt des Koalitionsvertrages. Heute stellen wir fest, wir haben völlig andere Herausforderungen. Und diese Herausforderungen müssen angepackt werden.
In einem Positionspapier setzt die FDP gezielte Nadelstiche gegen die Koalitionspartner. Kürzung des Bürgergeldes um 30% für alle, die zumutbare Arbeit ablehnen. Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63. Keine neuen Sozialleistungen in den nächsten 3 Jahren. Abschaffung der Förderung erneuerbarer Energien und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Bisher aber provoziert das Papier vor allem den Spott der Opposition.
Was das Papier an sich innerhalb der Koalition angeht, ist das sicherlich so etwas wie die Scheidungspapiere. Das deutsche Scheidungsrecht sieht ja ein Trennungsjahr vor. Ich würde sagen, das hat diese Koalition schon hinter sich.
Scheidungspapier, eine Anspielung auf ein ähnliches Positionspapier des damaligen Wirtschaftsministers Graf Lambsdorff, FDP, das 1982 zum Bruch der sozialliberalen Koalition führte. Von solchen historischen Analogien aber will auch der grüne Koalitionspartner heute nichts wissen.
Tja, ein Papier für einen Parteitag. Und in der Regierung arbeiten wir gut an der Zukunft Deutschlands. Für Parteitage schreibt man halt Papiere.
Die Partner mögen sich nicht provozieren lassen, ihren Punkt aber hat die FDP gesetzt. Sie schärft ihr Profil und ihr Chef verfolgt die Debatte aus gemessener Entfernung von einem Boot im Bosporus eng an der Seite eines Bundespräsidenten, der früher als Vater der Agenda 21 galt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Und FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner ist uns zugeschaltet aus Istanbul, wie wir eben schon im Beitrag gehört haben. Aber unterhalten wollen wir uns über ein deutsches Thema. Guten Abend, Herr Lindner.
Guten Abend, Frau Slomka.
Also am Ende dieser Woche wird der FDP-Parteitag stehen und Sie haben dieses Programm vorgelegt, unter anderem mit Rente mit 63 abschaffen, erneuerbare Energien nicht mehr fördern, Verschärfung beim Bürgergeld. Gibt es irgendeinen konkreten Punkt, bei dem Sie, ich sag mal, frohgemut sind, das mit Ihren aktuellen Koalitionspartnern auch tatsächlich durchsetzen zu können?
Jeder muss ja sehen, wie die aktuelle wirtschaftliche Situation ist. Deutschland ist Schlusslicht unter den entwickelten Wirtschaftsländern. Wir haben nur noch ein Potenzialwachstum, also einen mittelfristigen Wachstumspfad von 0,5 Prozentpunkt. Damit können wir unseren Sozialstaat nicht finanzieren, damit können wir unsere ökologischen Vorhaben nicht umsetzen, damit stärken wir auch nicht die Bundeswehr. Wir brauchen also das, was wir eine Wirtschaftswende nennen, also eine Stärkung unserer Wirtschaftskraft, damit wir wieder auf den Erfolgspfad kommen. Und da muss jeder seine Beiträge zu leisten, auch in der Koalition. Ich denke, das ist, was die Menschen von uns erwarten als Regierung.
Also die Problemanalyse, da würden sich, glaube ich, auch alle noch einig werden. Die Frage ist ja, was die richtigen Rezepte sind. Und darum nochmal meine Frage, glauben Sie, irgendetwas von dem, was Sie jetzt in diesem 12-Punkte-Programm aufgeschrieben haben, ist dann tatsächlich auch konkret durchsetzbar oder ist das nur, wie der Kollege Hubertus Heil sagt, Parteitagsfolklore?
Nein, das ist das, was aus unserer Sicht das Land braucht. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept am Arbeitsmarkt, weil wir haben einen Mangel an Arbeitskräften bei der Bürokratie, denn sie ist lästig und teuer, bei der Energie, denn sie ist international beim Preis nicht mehr wettbewerbsfähig, beim Steuersystem, denn wir brauchen Anreize für private Investitionen. An all diesen Bremsen für unsere wirtschaftliche Entwicklung müssen wir drehen. Und ich glaube, das ist im gemeinsamen Interesse aller Koalitionspartner, sollte jedenfalls in unserem gemeinsamen Interesse sein. Denn bevor wir Geld ausgeben für Soziales oder für Umweltschutz, muss das ja im harten internationalen Wettbewerb überhaupt erwirtschaftet werden. Und hier machen wir Vorschläge, damit das wieder besser gelingt.
Aber Sie wissen ja, dass diese Vorschläge nicht durchsetzbar sind. Also mit der SPD wird keine Rente mit 63 machbar sein und brutale Kürzungen am Bürgergeld nicht, mit den Grünen nicht, dass wir subventionieren die erneuerbaren Energien nicht mehr. Das wird ja nicht so kommen. Also wären Sie gegebenenfalls auch bereit, diese Koalition dafür zu riskieren, quasi in so eine Art Endkampf um die Kernklientel der FDP?
Hier geht es ums Land und wir können gerne über die einzelnen Punkte sprechen. Beispielsweise sind die erneuerbaren Energien längst wettbewerbsfähig, auch im Markt. Die brauchen keine Subventionen mehr von den Stromkunden bzw. vom Steuerzahler. Das macht alles nur überflüssig teuer. Und mir geht es ja darum, Menschen in Arbeit zu bringen. Auch ein Sozialdemokrat müsste doch immer sagen, es ist gut, wenn Menschen Lebenschancen durch Arbeit haben, als auf der anderen Seite Menschen nur in Arbeitslosigkeit zu versorgen. Schlimmer noch, wer angebotene Arbeit ablehnt und lieber eine Solidarleistung bezieht, das ist doch nicht im Interesse der arbeitenden Bevölkerung, für die auch die SPD-Partei ergreift. Also ich glaube, die Vorschläge, die sind ausbalanciert im Interesse des Landes.
Die sind natürlich auch nicht so neu. Und von der SPD, von Herrn Mützenich, Fraktionschef, gibt es schon die Reaktion, dass er sagt, na ja, also das sind so Überbleibsel aus der Mottenkiste und nicht auf der Höhe der Zeit. Also eigentlich sind diese Diskussionen ja schon geführt worden. Darum nochmal die Frage, warum Sie sie jetzt nochmal so forciert angehen, wohl wissend, dass das zu Koalitionskrach führt oder dass Sie am Ende wieder als jemand dastehen, der das nicht durchsetzen konnte.
Die SPD fordert bei jeder sich bietenden Gelegenheit höhere Steuern. Dann wird man der FDP nicht vorwerfen, dass wir, weil es notwendig ist, geringere Steuern empfehlen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich werden. Der Unterschied ist, Frau Slomka, die Lage unseres Landes ist so, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Der Wirtschaftsminister, der ja der Grünen Partei angehört, hat gesagt, wir sind nicht wettbewerbsfähig. Das sage ich seit vielen Jahren. Wir haben das schlechteste Wachstum unter den entwickelten Wirtschaftsnationen. Hier kann man im Interesse des Landes nicht einfach weitermachen wie bisher. Wir haben Probleme beim Arbeitsmarkt, bei der Bürokratie, bei der Energie, beim
Steuerrecht. Aber wenn man noch mal kurz bei dem Wirtschaftswachstum da würde jetzt Herr Habeck sagen, da würde jetzt Herr Habeck sagen, na gut, aber wenn Sie die Schuldenbremse etwas lockern, können wir auch mehr Wachstumsimpulse setzen. Aber das ist ja alles ein alter Streit. Nun kommt aber interessanterweise eine rettende Hand gewissermaßen von der CDU, die sagt, liebe FDP, wir werden einige dieser Punkte in den Bundestag einbringen, stimmt doch mit uns. Ist das denkbar für die FDP?
Ja, die CDU trägt doch Mitverantwortung für die Lage dieses Landes. Das ist doch nicht diese Wachstumsschwäche über uns gekommen in den letzten Wochen. 2014 war Deutschland die sechststärkste Volkswirtschaft der Welt. Wir waren in der weltweiten Bewertung des Standortes auf Platz 6 der Wettbewerbsfähigkeit. Und in den letzten 10 Jahren ging es von Jahr zu Jahr runter und jetzt sind wir auf Platz 22. Von Platz 6 auf Platz 22 innerhalb von 10 Jahren. Wenn wir weiter spitzenmäßigen Lebensstandard, spitzenmäßige Sozialleistungen und spitzenmäßige ökologische Standards haben wollen, dann müssen wir auch wieder Spitzenleistung, also Wettbewerbsfähigkeit haben. Die CDU ist gerne eingeladen, da mitzuwirken. Gerade erst haben sie ja viel zu lange das Wachstumschancengesetz mit seinen Investitionsanreizen für die Wirtschaft blockiert. Und ein Satz noch zu den Bemerkungen zur Schuldenbremse, die Sie gemacht haben. Unser Problem ist doch nicht, dass der Staat nicht zu viel und zu wenig tun würde, sondern das Problem ist, dass auf der privaten Seite die Investitionen fehlen. Es macht in Deutschland vielen einfach nicht mehr Freude, unternehmerisches Risiko zu tragen. Und für viele ist auch die bezahlte Überstunde nicht mehr attraktiv. Und genau
also mit
das
der Überstunde,
müssen wir verändern.
Wie gesagt,
wir brauchen nicht mehr Staat, wir brauchen brauchen nicht mehr Staat, sondern Einfallsreichtum, unternehmerisches Risiko und eben den Wunsch, in Deutschland erfolgreich zu sein.
Und nochmal die Frage, würden Sie denn dann mit der CDU stimmen? Die bietet Ihnen das bei den Überstunden, den Steuernachlässen auf Überstunden ganz konkret an.
Ich mache nicht Koalitionsspielchen. Mir geht es darum, in einer schwierigen Wirtschaftslage unseres Landes Impulse zu setzen. Wer da mitmachen will aus der Opposition, ist eingeladen. Wir haben aber einen Prozess in der Regierung. Kanzleramt, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Und in diesem Prozess wollen wir in den nächsten Wochen bis zur Haushaltsaufstellung im Juli auch ein Konzept für eine Wirtschaftswende beschließen. Die FDP hat Vorschläge gemacht, von denen ich uns allen rate, sie sehr ernst zu nehmen, denn sie entsprechen auch all dem, was die deutsche Wirtschaft empfiehlt, was sie braucht, um wieder erfolgreich zu sein, sichere Arbeitsplätze, zukunftsweisende Arbeitsplätze in Deutschland anzubieten und neu zu schaffen.
Herr Lindner, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Angesichts der Turbulenzen in seiner Koalition passt es irgendwie, dass sich Bundeskanzler Scholz heute mit dem großen Moralphilosophen Immanuel Kant befasste. Dessen berühmte Kritik der praktischen Vernunft mag da Inspiration bieten. Allerdings bezog sich Scholz in seiner Rede zum 300. Geburtstag Kants vor allem auf dessen Gedanken zu Krieg und Frieden, die in der Tat ja auch sehr aktuell sind.
Wer angegriffen wird, der darf sich verteidigen. Und er soll auch nicht gezwungen sein, sich auf einen Friedensvertrag einzulassen, den der Aggressor mit bösem Willen abschließt, den Krieg bei erster günstiger Gelegenheit wieder aufzunehmen. Ein solcher Friedensschluss, schreibt Kant, wäre ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet. Ich meine, diese Warnung Kants sollten wir bedenken, wenn wir nach Auswegen suchen aus den Kriegen unserer Zeit.
Kant setzte jedenfalls darauf, dass demokratische oder, wie er zu seiner Zeit sagte, republikanische Staaten weniger anfällig sind, Kriege zu führen. Das hat sich historisch so zwar nicht bewahrheitet, auch Demokratien führen Kriege. Allerdings in der Regel nicht untereinander. Würde die Welt also nur aus echten freiheitlichen Demokratien bestehen, wäre sie mutmaßlich sehr viel friedlicher. Doch davon sind wir ja leider weit entfernt. Bei einem EU-Krisentreffen heute ging es vielmehr um die Frage, wie wehrhaft Demokratien sind, wie groß ihre Bereitschaft ist, diktatorischen Aggressoren entgegenzutreten. Florian Neuhand berichtet.
Das Bild des russischen Kriegs kommt heute mal wieder aus Kharkiv. Der Fernsehturm stürzt ein, getroffen von einer russischen Rakete. Als die ersten Eilmeldungen dazu kommen, sitzt Europas Außenbeauftragter Josep Borrell in einem Saal in Luxemburg und sagt dasselbe wie eigentlich immer. Der Ukraine fehlen die Waffen, um sich selbst zu verteidigen und sich gegen die russische Aggression zu wehren. Luxemburg, Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der EU. Jumbo-Rat, so heißt das hier. Und Jumbo-Groß dürfte der Stein gewesen sein, der ihnen am Samstag vom Herzen fiel. Da hatte das US-Repräsentantenhaus endlich sein Go gegeben für Milliardenhilfe für die Ukraine.
Das ist nicht nur ein guter und wichtiger Moment für die Ukraine, sondern das ist auch ein wichtiger Moment für die Sicherung der europäischen Friedensordnung.
Doch allen ist wohl klar, dass die zugeschalteten ukrainischen Minister recht haben, dass jetzt auch Europa gefragt ist, vor allem bei der Luftverteidigung. Können die EU-Staaten, so wie es Deutschland vormacht, weitere Patriot-Systeme zur Abwehr russischer Raketen abgeben? Die einzig konkrete Antwort darauf heute kommt von ihm. Es ist eine Absage. Polen ist ein Grenzstaat. Unser Luftraum wird regelmäßig von russischen Raketen verletzt. Eine Rakete fiel nur 10 Kilometer von meinem eigenen Haus herunter. Und Polen hat auch nur 2 Patriot-Batterien. Wir können wirklich keine entbehren. Und so richten sich die Blicke auf Staaten, die nicht an der östlichen Grenze liegen. Doch die zögern und bleiben vage. Ich schließe das nicht aus, aber zurzeit konzentrieren wir uns auf finanzielle Hilfen. Wir brauchen Taten, aber manchmal muss man dafür erst mal reden und das tun wir. Europa redet also und reagiert vermutlich verspätet. Vielleicht sagt ein Teilnehmer der Runde, weil die Staaten die Gefahr völlig anders wahrnehmen. Für uns im Baltikum, in Litauen, ist das unser Krieg. Für andere ist es vielleicht nur ein Krieg irgendwo im Osten. Zu Beginn hat der Schock des Kriegs diesen Unterschied übertüncht. Jetzt liegt er offen zutage. Viel deutet darauf hin, dass Europas Regierungen neue Militärhilfe vorbereiten. Aber auch nach dieser Sitzung ist offen, wie viel und ob das ausreicht.
Und mit dem schwierigen Verhältnis zu einer anderen nicht demokratischen Macht geht es jetzt bei dir weiter, Heinz.
Die Bundesanwaltschaft hat drei Deutsche unter dem Verdacht der Spionage für China festnehmen lassen. Die beiden Männer und eine Frau sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Für die beiden Männer hat ein Richter inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Bei der Frau soll darüber morgen entschieden werden. Die chinesische Botschaft in Berlin wies die Vorwürfe zurück. Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs in der Türkei den Beitrag türkischer Migrantinnen und Migranten an der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands gewürdigt. Die Millionengeschichten türkisch-deutscher Einwanderer seien Teil der deutschen Geschichte, sagte Steinmeier in Istanbul. Dort wurde er vom Oppositionspolitiker und Bürgermeister İmamoğlu empfangen. Am Mittwoch ist ein Gespräch mit Staatspräsident Erdogan geplant. Im Strafprozess gegen Donald Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hat die Staatsanwaltschaft dem früheren US-Präsidenten unter anderem die Bildung einer kriminellen Verschwörung sowie Vertuschung vorgeworfen, um Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen. Trumps Verteidiger sagte vor Gericht, sein Mandant habe keine Verbrechen begangen. Nach dem Verhandlungstag sprach Trump, der im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden will, erneut von einer Hexenjagd. Die weltweiten Militärausgaben haben im vergangenen Jahr wieder einen Höchststand erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem neuen Bericht. Demnach lagen die Ausgaben im vergangenen Jahr weltweit bei über 2,4 Billionen US-Dollar. Die größten Militärausgaben hatten demnach die USA, gefolgt von China und Russland. Deutschland an siebter Stelle.
Da es bei so vielen Kriegen und Konflikten um Ressourcen geht, ist im Zuge des Klimawandels wohl zu befürchten, dass es künftig eher noch mehr Kriege geben wird. Obwohl bei dem Thema die Menschheit ja eigentlich in einem Boot sitzt und ein gemeinsames Interesse haben sollte. Der europäische Dienst Copernicus, der den Klimawandel wissenschaftlich beobachtet, hat dazu heute neue Zahlen veröffentlicht, alarmierende Zahlen. Mark Hugo berichtet.
Zu wenig Regen, viel zu viel Trockenheit und Hitze. Vor ein paar Jahren noch produzierte Olivenbauer Nilos rund 8 Tonnen Öl pro Saison. Im vergangenen Jahr waren es nur 700 Kilo. Es ist dramatisch, tragisch. Ich kann das mit Worten überhaupt nicht beschreiben. In den letzten Jahren erleben wir eine wirklich totale Veränderung des Wetters. Und die betrifft nicht nur seine Heimat Griechenland, sondern ganz Europa. Dort steigen die Temperaturen so schnell wie auf keinem anderen Kontinent der Erde. Die Abweichungen vom Mittel der letzten Jahrzehnte lag 2023 wieder weit über dem Durchschnitt. Und auch sonst war es ein Klimajahr der Kontraste.
Der Norden Europas war deutlich zu nass und damit aber auch der Norden Deutschlands. Und der Süden Europas, der Mittelmeerraum, war ausgesprochen trocken mit allen Folgen wie Trinkwasserknappheit, aber auch große Waldbrände. Insbesondere in Griechenland.
Eine Fläche zweimal so groß wie Athen stand dort im Sommer in Flammen. Ein trauriger Rekord. Daneben Hitzewellen im ganzen Süden, vor allem im Juli. Noch nie war es gleichzeitig auf einer so großen Fläche in Europa so heiß. Und mit den Temperaturen steigen die hitzebedingten Todesfälle. Laut Copernicus um 30% in den letzten 20 Jahren. Viel zu warm übrigens waren auch die Meere.
Wir sehen wieder im Jahr 2023 sehr, sehr hohe Temperaturen im Mittelmeer. Und was besonders in 2023 war, auch im Atlantischen Ozean, im Nordatlantik und in der Nordsee. Und das hat dann tatsächlich auch eine große Auswirkung gehabt auf die Niederschlagsmuster.
Denn so verdunstet mehr Wasser, das die wärmere Luft besser aufnehmen kann. Vor allem im Herbst und Winter brachte das ungewöhnlich viel Regen und hohe Pegelstände. In einem Drittel des europäischen Flussnetzes wurde die Hochwasserschwelle überschritten. Europaweit waren von den Überschwemmungen 1,8 Millionen Menschen betroffen. Mindestens 44 kamen ums Leben. Die extremen Klimaereignisse haben 2023 Hunderttausende Menschen betroffen. Sie waren verantwortlich für Schäden auf dem Kontinent von zig Milliarden Euro. Leider ist es unwahrscheinlich, dass die Zahlen kleiner werden. Schlechte Nachrichten auch für Nilos. Er bewässert seine Olivenhaine jetzt künstlich. Das ist teuer und für die Erntemenge in alter Zeiten wird auch das nicht reichen.
Nachher beim Wetter befasst sich auch Östen Terli noch mal ausführlicher mit dem Kopernikus-Bericht aus meteorologischer Sicht. Und dann schauen wir auf die deutsche Wirtschaft, die sich in diesen Tagen auf der Hannover Messe versammelt. Die Industrie rechnet mit einem weiteren schwierigen Jahr, hofft aber auf deutsche Innovationskraft. Und zumindest in dem Punkt gibt es einen gewissen Gleichklang mit Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister. Letzterer war in Sachen Innovation heute zunächst im heimatlichen Schleswig-Holstein unterwegs, in Kappeln an der Schlei. Dort beginnt Morlin Ilau ihren Bericht.
Deutsche Innovationskraft und technische Kompetenz steckt in diesem Schiff. Ein einzigartiges Federungssystem gleicht 3 Meter Wellengang aus, damit Personal, ohne seekrank zu werden, zu Offshore-Anlagen gebracht werden kann. Die Impuls muss nur noch getauft werden, bevor sie in See sticht. Doch so richtig schnell will es nicht klappen mit der Schiffstaufe. Keine Frage der Schnelligkeit, sondern offenbar eine Frage der Technik. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wie viel Innovationskraft steckt in der deutschen Wirtschaft? Auf der weltgrößten Industriemesse in Hannover liegt der Fokus auf KI und Wasserstoff als Energieträger. Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich von der Hannover Messe starke Impulse zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Doch auch seine Impulskraft wird auf die Probe gestellt. Am Siemens-Stand soll der Kanzler einen Roboter-Greifarm über KI-Sprach steuern.
Herr Bundeskanzler, vielleicht können Sie ihn mal bitten, etwas schneller zu arbeiten. Das wäre ganz gut, auch für Deutschland.
Können wir das Tempo schneller machen? Schneller. Noch schneller.
Das Tempo des Kanzlers funktioniert hier nicht. Sein Fazit fällt trotz der Panne positiv aus.
Ich bin sehr beeindruckt, wie sehr selbst in kleinsten Produkten, die hier vorgestellt werden, künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, wie sehr das schon praktisch etwas ist, das relevant ist für mittelständische Unternehmen.
Der Eröffnungsrundgang auf der Messe ist normalerweise der perfekte Termin, um zu zeigen, wie innovativ die deutsche Wirtschaft ist. Doch von der Industrie kommt auch Kritik und Scholz bekommt viele Forderungen mit auf den Weg.
Im Moment klagen ganz viele Unternehmen in Deutschland über eine wirklich überbordende Bürokratie. Der Fachkräftemangel ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und Kostensituation, Energiepreise, insbesondere steuerliche Kosten sind in Deutschland an ein Maß angekommen, dass wir nicht mehr davon sprechen können, dass Deutschland wirklich international vorne mitspielt.
Auf einem Forschungsgipfel auf der Messe wirbt Jonas Androulis, der Gründer des Heidelberger KI-Startups Aleph Alpha, für mehr Mut und mehr Tempo. Die deutsche KI-Hoffnung mahnt, nicht nur Deutschland, sondern auch Europa hinkt hinterher.
KI ist die schnellste industrielle Revolution, die es je gab. Und die erlaubt uns, diese ganzen Wertschöpfungsprozesse neu zu denken, neu zu gestalten. Das erfordert aber so eine gewisse kreative Energie. Ja, die muss jetzt kommen. Wir können jetzt nicht einfach nur irgendwie hier ein bisschen Optimierung, hier ein bisschen Optimierung.
Deutschland braucht sowas wie ein KI-Kraftzentrum und ein Deutschland-Tempo, was seinen Namen verdient.
Und mit Wirtschaftskriminalität geht es bei dir jetzt weiter.
Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung des milliardenschweren Cum-Ex-Skandals gibt es eine überraschende Entwicklung. Chefermittlerin Alle Brohr-Hilker geht und kritisiert. Valerie Haller, Was sagt sie zur Begründung ihres Weggangs?
Nun, dem WDR sagte sie, sie sei unzufrieden, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt werde. Täter mit viel Geld und guten Kontakten treffen oft auf eine schwach aufgestellte Justiz. Und Beschuldigte könnten sich auch immer wieder gegen eine Geldbuße aus Verfahren herauskaufen. Ja, und das lasse sich in einem Satz zusammenfassen, meint sie. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Zudem erhebt sie Vorwürfe gegen die Politik. Es sei schwer, Unterstützung für die Cum-Ex-Ermittlungen zu bekommen. Sie plädiert für mehr Personal in der Strafverfolgung und für eine zentrale Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Schauen wir noch mal kurz auf den Cum-Ex-Skandal. Von welcher Dimension geht man da inzwischen aus?
Von einer, die ihresgleichen sucht. Der Cum-Ex-Betrug gilt als größter Steuerskandal der Bundesrepublik. Hier ein paar Zahlen. Durch Cum-Ex wurde der Staat um geschätzt mindestens 10 Milliarden Euro geprellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehr als 1700 Verdächtige in insgesamt rund 120 Verfahren. Auch nach mehr als 10 Jahren ist der Fall noch immer nicht umfassend strafrechtlich aufgearbeitet. Unklar ist beispielsweise die Rolle der Banken. Das Rohr Hilkers als wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin nun das Handtuch wirft, ist schon ein Rückschlag.
Valerie Haller, vielen Dank. Bei Borussia Dortmund wird Lars Ricken neuer Geschäftsführer Sport. Der 47-jährige frühere Nationalspieler war bislang Direktor des Nachwuchsleistungszentrums in Dortmund. Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln ist heute die Ausbildung eines neuen Jahrgangs von angehenden Astronautinnen und Astronauten mit einer Feier abgeschlossen worden. 5 Absolventen haben nun den Titel Astronautin oder Astronaut der Europäischen Weltraumagentur ESA. Sie waren unter mehr als 22.000 Bewerbern ausgewählt worden und haben in den letzten 12 Monaten ihre Grundausbildung absolviert. Die ersten von ihnen könnten dann schon in den nächsten Jahren zur internationalen Raumstation ISS fliegen.
Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's im ZDF-Montagskino weiter.
Und um 0.10 Uhr meldet sich dann Gundula Gause mit unserem Heute-Journal-Update mit einem Gespräch zum Geburtstag Immanuel Kants.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Das Wetter- und Klimajahr 2023 war absolut extrem. Das liegt zum Teil daran, dass die Meere zu warm waren und die Weltmeere sind immer noch rekordwarm. Ja, Rekordwärme gab es auch in den Meeren vor Europa, zum Beispiel auf dem Atlantik oder auch am Mittelmeer. Das führte teilweise zu Katastrophen vergangenes Jahr in Griechenland und auch in Libyen. Schauen wir auf das aktuelle Wetter und da kommt Kaltluft aus dem Norden. Das Aprilwetter hält also noch weiter an. Morgen lockert es vorübergehend mal in der Mitte auf, aber dieses Tief hier müssen Sie sich merken, das kommt am Mittwoch und bringt wieder Aprilwetter. In der Nacht im Süden Regen und Schneefälle bis auf 500 Meter herab und auch an der Ostsee, da gibt es etwas Regen und Schnee. Ansonsten klart es auf und das bei tiefsten Temperaturen bis minus 6 Grad im Osten und 4 Grad plus ganz im Nordwesten. Ja, und morgen dann im Süden weitere dichte Wolken mit Regen und Schnee bis auf 700 Meter herab. Sonst gibt es im Norden Schauer, teils mit Graupel in der Mitte, aber freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Und das bei höchsten Temperaturen von 3 Grad an den Alpen und 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Ja, Mittwoch kommt dieses kleine Tief voran, bringt uns Schauer und Gewitter bei 4 bis 11 Grad. Donnerstag ähnliche Temperaturen, weiterhin sehr wechselhaft. Und Freitag wird es zaghaft milder bis 15 Grad. Einen schönen Abend.